Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
5600 Mal hat er die Erde umrundet, war fast insgesamt ein ganzes Jahr im All unterwegs. Heute Vormittag zu Gast Thomas Reiter. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Der europäische Astronaut mit der meisten Erfahrung. Ich habe gerade bei dem Lied von Kansas gedacht, poppt da irgendeine Erinnerung bei Ihnen vielleicht auf? Aber es war Ihnen nichts anzumerken.
Ja, Sie haben sich gut vorbereitet. Ja, das ist richtig. Das ist ein Lied, das wir gespielt haben 1995 im November an Bord der russischen Raumstation Mir, als das Shuttle STS 74 angedockt hatte und Chris Hadfield, mein kanadischer Kollege, das war auch sein erster Flug in den Weltraum, mit uns dort oben war und haben wir zusammen Dust in the Wind gespielt und gesungen.
Wie spielt sich denn in der Schwerelosigkeit Gitarre?
Ja, das funktioniert genauso wie hier auf der Erde. Die Saiten schwingen genauso. Bei Blasinstrumenten ist es ein bisschen anders. Also ich habe mir von einem französischen Kollegen sagen lassen, der hat Saxophon gespielt, hat sein Saxophon mitgenommen. Der sagte, er muss im Prinzip die Art und Weise, wie er den Ton erzeugt, ganz neu lernen. Das hat so ein paar Wochen gedauert und dann hat das auch funktioniert. Aber bei einer Gitarre geht das ohne Probleme.
So ein Mini-Schnipsel konnte ich finden im Archiv. Wir hören ganz kurz mal eben rein. Thomas Reiter an der Gitarre im All. Woran denken Sie jetzt gerade, wenn Sie es hören?
Ja, ich kann mich dran erinnern, wir schwebten da alle um den Tisch in dem Servicemodul von der Mir-Station und haben dann gesungen. Das war so ein bisschen Lagerfeuerromantik im Weltraum.
Gibt's also auch da, ja. Und wie würden Sie einem Außerirdischen Ihr Äußeres beschreiben oder sich als Typ beschreiben, wenn man Sie gar nicht kennt?
Ich bin, ach, das, da überraschen Sie mich jetzt. Also ich bin natürlich sehr, sehr interessiert an all dem, was unbekannt ist. Also sehr neugierig.
Hat Alexander Gerst die Woche auch noch als wichtige Eigenschaft.
Ganz genau, genannt, ja. Ganz genau. Also gerade wenn man so jemanden treffen würde aus den Tiefen des Weltraums, das wäre eine lange Frage- und Antwort-Session. Ich versuche natürlich sehr diszipliniert zu sein, denn bei den Aufgaben dort oben ist klar, da muss man sehr fokussiert sein auf das, was man da alles arbeiten muss. Ich kann mich sehr schön auch an dem Anblick unseres Planeten ergötzen. Und ja, als Hobby habe ich inzwischen auch das Gärtnern entdeckt. Früher habe ich ein bisschen mehr Zeit fürs Kochen verwendet. Heute ist das etwas gewichen. Und das ist dann auch eine schöne Erinnerung, wenn man dort oben so über unseren wunderschönen Planeten schwebt und dann daran denkt, wie wunderschön das auf der Oberfläche ist, so im Grün, im Wald. Dann passt das irgendwie gut zusammen.
Also entwickelt man wieder auch den Bezug zur Natur natürlich. Und Sie sagten gerade, es wäre ein langes Gespräch mit einem Außerirdischen dann Austausch. Was wäre Ihre erste Frage?
Woher kommt er? Und ja, wie ist er eigentlich hergekommen? Weil wir können das ja nun offensichtlich noch nicht.
Es gibt ja ganz viel Sonden, die das auch versuchen zu erforschen. Rosetta war unterwegs. Es gibt jetzt das größte Teleskop in der Atacama-Wüste. 2024 soll das starten. Und diese Hinweise auf Leben im All, wie viele Hinweise konnten Sie da schon finden? Es gibt ja auch einiges, ne?
Naja, also es gibt Indizien gewissermaßen dafür, aber der Nachweis, der letztendliche Nachweis ist bisher noch nicht erbracht. Der steht noch aus. Ich denke, wir können das möglicherweise Ende dieses Jahrzehnts, zum Beginn des nächsten Jahrzehnts möglicherweise auf unserem Nachbarplaneten, dem Mars, erbringen. Alles deutet darauf hin, dass es dort mal flüssiges Wasser gegeben hat, vor vielen Tausenden, Hunderttausenden von Jahren. Und überall dort, wo eben flüssiges Wasser existiert, kann man sich vorstellen, dass dann auch dort Leben entstanden ist. Und da könnte es eben sein, dass man dort entweder ehemaliges Leben oder sogar noch existierendes Leben in Form von Mikroben im Boden finden kann. Alles andere, man hat ja in letzter Zeit viele Exoplaneten auch entdeckt, die eigentlich in diesem grünen Ring um ihr Zentralgestirn sind. Das heißt, in dem Bereich, in dem flüssiges Wasser existieren kann. Aber das ist eben nur ein Indiz dafür. Das ist noch kein Beweis dafür, dass dort auch Leben existiert.
Es gab dann so Nachrichten, rätselhafter Wasserspender von Rosetta gefunden. Oder ich erinnere mich, auf dem Kometen Tschuri gab es dann, glaube ich, Glycin als Nachweis. Aber auch das reicht dann eben noch nicht, ne?
Ja, das ist richtig. Eine der Fragen, die ja gerade bei der Rosetta-Mission geklärt werden sollten, ist die Möglichkeit, ob vielleicht das Leben auf die Erde durch solche Kometen gebracht wurde.
Die Urknalltheorie.
Dass also gewissermaßen diese Umgebung hier mit Bausteinen geimpft wurde, die dann der Auslöser für die Entstehung des Lebens waren. Das Glycin ist in der Tat, das hat man dort gefunden. Und das könnte also zumindest diese Theorie untermauern.
Sie waren 95 auf der Mir und 2006 dann auf der ISS. Ist so das eine der Campingwagen und der andere der schicke Tourbus?
Ja, kann man fast so sagen. Natürlich war das auf der Mir-Station wesentlich rudimentärer noch. Ich möchte die Zeit nicht vermissen, denn es war das erste Mal überhaupt für mich im Weltraum zu sein und man hat so ein bisschen eine andere Vorstellung, wenn man das Training gemacht hat, so die Simulatoren auf der Erde erlebt hat und dann kommt man dort hoch und stellt fest, das ist im ersten Moment etwas unübersichtlich.
Ist vielleicht auch ganz gut, wenn man es vorher nicht wusste, oder?
Ganz, ganz diplomatisch ausdrückt. Naja, und es war wesentlich beengter. Die wissenschaftlichen Anlagen waren natürlich bei weitem noch nicht so gut ausgestattet, wie das heute an Bord der Internationalen Raumstation der Fall ist. Also man hat mehr Platz, jeder hat seine eigene Kajüte. Die ISS ist natürlich State of the Art, wie man so schön sagt. Das Essen ist vielfältiger. Also da gibt es eine Menge Dinge, die auch so den Alltag etwas komfortabler machen.
Da sind ja auch vieles so Klischees. Also wenn man sagt, so ja, das Essen und auch ein Raumfahrer muss immer ganz überlegt, diplomatisch sein und so weiter. Welches Klischee über die Raumfahrt trifft denn so überhaupt nicht zu?
Ich sag mal, die Klischees, die so ein bisschen auch von dem Science-Fiction-Film geprägt sind, die man da so kennt, nur mal um einen zu nennen, an Bord der Enterprise ist das alles so schön aufgeräumt und so schön sauber. Und wenn man eben mal sowohl auf die Mir-Station, die das Innere sich betrachtet, als auch heute auf der ISS, da sagen die meisten Leute, mein Gott, was für ein Chaos dort oben. Das ist natürlich für denjenigen oder für diejenigen, die dort oben arbeiten, hat da alles schon seinen Platz. Trotzdem, es ist eine hochtechnische Umgebung und da muss man sich halt einfach zurechtfinden. Also das ist nicht so klinisch steril, sondern das ist sieht ein bisschen mehr so aus wie, ich möchte mal sagen, die Zimmer von meinen Söhnen.
Ja, improvisieren ist da ja wahrscheinlich auch ganz wichtig. Wo mussten Sie mal wirklich improvisieren, wo etwas nicht da war und Sie mussten erfinderisch sein?
Ja, also wir hatten schon viele Gelegenheiten und das sowohl damals auf der russischen Raumstation Mir als auch auf der ISS. Wenn irgendwelche Geräte mal ausfallen, dann hat man natürlich lange Prozeduren, die dann abzuarbeiten sind, um die zu reparieren. Das ist ja eine unglaubliche Vielfalt an Geräten, was auch eine der Herausforderungen, Besonderheiten dieses Berufs ist. Aber nicht alles, was da passiert, ist natürlich vorhergesehen. Da passieren mal Dinge, die sind total unvorhergesehen, die sind nicht in der Prozedur abgebildet. Und dann muss man halt in der Tat mal irgendein improvisieren, mal schauen, dass man was wieder zum Laufen bekommt. Und mir ist es damals zum Beispiel gelungen, mit der hohen E-Seite von der Gitarre einen Gasanalysator zu reparieren.
Ja, und das wusste eben niemand von unten und hätte Ihnen da sagen können, das ist dann eben zu machen. Wissen Sie noch, als Sie damals drin saßen, 95, und hochgeschossen wurden in diesem Moment, was Ihnen da durch den Kopf ging?
Ja, das ist ein unbeschreibliches Erlebnis. Man hat ja so lange auf diesen Moment hingefiebert, mal von diesen 2,5 Jahren Ausbildung mal abgesehen, wo man dann alles über diese Raumschiffe, die Kapsel, die Station gelernt hat. Das ist ja eigentlich so ein Kindheitstraum, der sich da erfüllt. Und dann kommt dieser Moment und man, also kurz bevor dann die Rakete, die Triebwerke zünden, dann geht einem das nochmal so durch den Kopf, Mensch, als du damals als Elfjähriger die Mondlandung verfolgt hast, das hättest du dir nie vorstellen können, mal selbst in so einem Ding zu sitzen. Und dann geht es tatsächlich los. Man muss allerdings sagen, da ist jetzt nicht so furchtbar viel Zeit, um diesen Gedanken nachzuhängen. Man ist dann sehr konzentriert.
Kurze Momentaufnahme.
Freut sich natürlich auch, dass es jetzt endlich losgeht, dass man mit all dem, was man gelernt hat, loslegen kann. Aber man ist auch gespannt, denn man muss eben in jedem Moment bereit sein, wenn irgendetwas nicht so läuft wie vorgesehen, dass man dann nicht nur alleine, sondern zusammen mit seinen Kollegen in der Kapsel die richtigen Schritte unternimmt.
Wir schweben gerade mit Albatros, Fleetwood Mac und Thomas Reiter durchs All, ehemaliger Astronaut und jetzt Koordinator der ESA in Darmstadt, der Europäischen Weltraumorganisation. Und Sie haben sich was gewünscht, als Sie diesen Song gehört haben, damals auf der Mir. Sie wollten noch sagen, welcher Wunsch es war.
Ja, man darf das ja sagen, wenn er dann in Erfüllung gegangen ist. Damals ging mir natürlich durch den Kopf, Mensch, das ist so unglaublich schön, ob das wohl irgendwann nochmal eine Gelegenheit geben wird, ein zweites Mal zu fliegen. Das war also damals der Wunsch und der ist ja in Erfüllung gegangen.
2006 mit der ISS.
Genau, genau. Und man muss noch vielleicht eins dazu sagen. Ich glaube, jeder kann sich gut vorstellen, wenn man da so mit zwar einer relativ hohen Geschwindigkeit, sind ja fast 28.000 Kilometer pro Stunde, aber in der Höhe von 400 Kilometern so über die Kontinente drüber gleitet und das dann so vor, über, unter sich sieht. Oben, unten, links, rechts spielt dann der Schwerelosigkeit nicht diese Rolle. Dann wirkt das einfach ganz besonders und diese Wahrnehmung, die wird durch die Schwerelosigkeit gewissermaßen noch verstärkt. Man fühlt ja den eigenen Körper, nicht? Also das sind Eindrücke, wenn man die zusammennimmt, die sich gegenseitig gewissermaßen potenzieren und dann auch gerade so diese Wahrnehmung von Musik mit dem, was man sieht, einfach nochmal verstärken.
Sie verbreiten so eine Begeisterung auch. Haben Sie auch Heimweh ins All?
Ja, eigentlich schon. Ja, also ich müsste nicht zweimal überlegen, wenn ich nochmal gefragt werden würde. Das ist rein hypothetisch. Jetzt ist die nächste Generation dran und mein lieber Kollege, der Alexander Gers, bereitet sich ja jetzt auf seinen nächsten Einsatz vor und der Matthias Maurer. Und die führen das dann weiter.
Würde es denn theoretisch nochmal gehen?
Ja, ich mache nach wie vor jedes Jahr meine medizinischen Untersuchungen und solange man da diesen entsprechenden Kriterien noch Genüge leistet, könnte man theoretisch nochmal fliegen. Es gibt also auf amerikanischer Seite einen Fall der Story Musgrave, der mit 60 Jahren seine letzte aktive Mission damals im Shuttle gemacht hat. Im nächsten Jahr wird ein italienischer Kollege, der Paolo Nespoli, fliegen, der auch dann so, glaube ich, schon an die 60 ist oder sogar dort oben Geburtstag hat, weiß ich jetzt gar nicht genau. Also das geht schon. Man macht halt diese Untersuchung auch aus Nachsorgegründen. Aber solange man diese Kriterien erfüllt, könnte man theoretisch nochmal eingesetzt
werden. Also wäre für Sie nächstes Jahr ein schönes Geburtstagsgeschenk zum 60.
Ja, aber jetzt, ich bitte keine falschen Signale geben.
Ja, aber was hat sich auch geändert im Vergleich zu damals? Also Sie waren jemand, der aus 22.000 Kandidaten dann eben auch gefunden wurde. Ich glaube, das Auswahlverfahren ist heute mit Sicherheit auch nicht leichter geworden. Was muss ein Astronaut heutzutage mitbringen?
Also ich denke, dass die grundsätzlichen Kriterien sich da nicht so wesentlich geändert haben. Zum einen geht es natürlich darum, irgendein naturwissenschaftliches Studium absolviert zu haben, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, Berufserfahrung mitzubringen.
Sie waren jetzt Jetpilot, passten da eigentlich nicht so rein?
Naja, ich habe auch Luft- und Raumfahrttechnik studiert, also ein Ingenieurstudium absolviert. Es sind auch heute im Kreise der sieben ESA-Astronauten sind einige davon, die aus der Militärfliegerei kommen, weil diese operationelle Umgebung in so einem Jet-Cockpit viele Parallelen natürlich hat zu dem, was da in der Raumkapsel bzw. an der Station auf einen wartet. Man muss gutes Verhältnis zum Sport haben, man muss mindestens eine Fremdsprache gut beherrschen. Man muss ein guter Teamplayer sein. Und vielleicht eine Sache, die sich geändert hat, was Sie auch in Ihrer Frage schon so ein bisschen angedeutet haben, der Aspekt der Öffentlichkeitsarbeit, der hat heute natürlich eine wesentlich höhere Bedeutung. Das war früher, glaube ich, noch nicht ganz so, stand noch nicht ganz so im Vordergrund. Und ich muss sagen, also meine sieben Kollegen, eine Kollegin, Kollegen, die machen das wirklich ganz hervorragend, die auch mit diesen neuen Medien hervorragend umgehen können.
Ich traf neulich beim Sport eine Studentin hier aus Stuttgart, die Luft- und Raumfahrttechnik studiert, und die sagte dann: "Och, ich bin hier immer noch das einzige Mädel." War ich ganz erstaunt. Stellen Sie das fest, dass das immer noch so sehr viel in Männerhand ist?
Ja, das ist aber nicht nur im Bereich der Luft- und Raumfahrt so. Das ist eigentlich in vielen technischen oder naturwissenschaftlichen Studiengängen so. Und das, ich meine, wir versuchen alles, was möglich ist, daran zu ändern. Aber man muss, ehrlich gesagt, da sehr, sehr früh ansetzen. Ich glaube schon vorm Kindergartenalter eigentlich. Weil ich glaube, da werden schon die Weichen gestellt. Und wenn halt in so einem Studiengang, egal ob das Luft- und Raumfahrttechnik, Mechatronik, Informatik, was es auch sein mag, da ist der Anteil von Frauen so um die 10%, manchmal ein bisschen drunter, manchmal ein bisschen drüber. Es wäre halt wünschenswert, das zu steigern.
Wenn Sie sagen, im Kindergartenalter müssten eigentlich die Weichen gestellt werden, wie soll das denn funktionieren?
Ja, wenn ich da die Lösung hätte. Ich habe mich natürlich in den vergangenen Jahren da auch immer...
Herr Reiter, ich muss Sie ganz kurz unterbrechen. Es gibt nämlich eine Eilmeldung bei uns. Birgit aus dem Verkehrszentrum.
Ja, wir müssen unterbrechen. Vorsicht auf der A6 Heilbronn Richtung Mannheim zwischen Wiesloch-Rauenberg und Kreuz-Walldorf. Da werfen Personen Gegenstände auf die Fahrbahn von einer Brücke. Auf der A6 Heilbronn Richtung Mannheim zwischen Wiesloch-Rauenberg und Kreuz-Walldorf.
Das ist ein bisschen wie die Satellitentrümmer im All.
Das kann man wohl sagen, ja. Ja, also in diesen vielen Jahren habe ich mich immer mal wieder mit Lehrerinnen, Lehrern, Kindergärtnerinnen darüber unterhalten. Also die Paradelösung hat da keiner. Ich denke, es fängt früh an. Ich bin jetzt kein Pädagoge. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht unter anderem damit zusammenhängt, dass man den Jungs immer irgendwie Autos oder Flugzeuge schenkt und den Mädels dann immer Puppen. Vielleicht sollte man da mal ein bisschen...
Ich hatte auch ein ferngesteuertes Auto. Und damals sagte mir mein Physiklehrer: "Aber Nicole, ins All kommst du nicht, weil wenn man eine Blonde hat, dann kann man nicht zum Mond fliegen." Und dann war das Thema für mich gegessen.
Nee, oh, um Gottes Willen.
Hätte ich dranbleiben müssen.
Hätten sie dranbleiben sollen. Also ich habe etliche Plomben und ja, habe es auch im Weltraum geschafft.
Aber die Faszination, wenn Sie unterwegs sind, Sie sind ja viel an den Universitäten, ist die gleichermaßen bei Männern und Frauen? Es sind ja jetzt eben auch zwei Kandidatinnen, wir hatten es eben kurz angesprochen, Insa Thiele Aich und Nicola Baumann, die Chance haben, eben Astronautin zu werden.
Ja, definitiv. Also die Begeisterung dafür, die ist jetzt unabhängig, ob Männlein, Weiblein. Und das, da hoffen wir natürlich auch in Zukunft ein bisschen mit dazu beitragen zu können, dass das auch sich weiter so verbreitet. Ich kann Ihnen eins sagen noch, vielleicht zu diesem Thema. Wir haben bei uns im Satellitenkontrollzentrum in Darmstadt, haben wir einen vergleichsweise hohen Anteil an Frauen von etwa 30% in diesen ganzen Kontrollteams. Das ist eigentlich nicht schlecht. Also wenn wir da auch mal in den Studienrichtungen, über die wir gerade gesprochen haben, hinkämen, dann wäre das schon toll.
Was steht denn jetzt bei den beiden an, bei Nicola Baumann und Insa Thiele Aich? Wie läuft das Programm? Was müssen die durchlaufen jetzt?
Also da muss ich gestehen, stecke ich jetzt nicht so im Detail. Ich kann das jetzt mal vergleichen mit der Ausbildung, die meine Kolleginnen und Kollegen von 2009 durchlaufen haben, die ich selbst dann vor vielen Jahren durchlaufen habe. Es geht immer erstmal mit so einer Art Grundausbildung los. Der berufliche Hintergrund von den Kandidatinnen ist ja sehr unterschiedlich. Die Insa kommt, glaube ich, aus dem Bereich der Meteorologie. Die Nicola Baumann aus der Militärfliegerei. Also die müssen jetzt erstmal so eine gewisse Standardisierung haben mit dem wissenschaftlichen Handwerk. Werkzeug, das man so braucht. Also Grundlagen der Luft- und Raumfahrt. Dann gibt es natürlich so Dinge wie Überlebensausbildung. Gewisse Grundlagen in der Medizin, in der Biologie, was man, glaube ich, in beiden Richtungen nicht so im täglichen Betrieb braucht. Das ist so eine Art Grundausbildung. Dann muss man natürlich mal so grundlegend die Systeme von der Raumstation kennenlernen. Und dann kommt irgendwann mal der Punkt, wo man eigentlich bereit ist, um für eine konkrete Mission assigniert zu werden. Und wenn das der Fall ist, dann bereitet man sich meistens so in einem Zeitraum von ungefähr 18 bis 24 Monaten ganz konkret auf die Aufgaben vor, die man dann auch während seines Einsatzes durchführen muss.
Bei Matthias Maurer, der Saarländer, der auch im ESA-Programm drin ist. Wenn man auf seiner Twitter-Seite guckt, dann sieht man Bilder von Tauchgängen und die sind in Höhlen unterwegs. Das sieht aus wie ein, ja im Grunde wie ein Abenteuer, was er da durchlebt.
Ja, das sind natürlich immer so Momentaufnahmen. Man darf jetzt nicht glauben, dass die von Januar bis Dezember nur solche Dinge machen. Das sind eben genau diese Phasen, von denen ich sprach, Überlebensausbildung, diese Caves-Ausbildung, wie sie genannt wird, wo die dann auch mal in eine Höhle gehen. Da sind die natürlich unter Anleitung von Biologen, von Geologen, die tatsächlich auch in solchen Umgebungen dann Forschung betreiben, um gewissermaßen denen so gewisse Grundkenntnisse mitzugeben, wie man sich dort bewegt, worauf man achten muss, was dann möglicherweise in Zukunft, wenn man tatsächlich mal auf die Oberfläche eines anderen Himmelskörpers kommt, von Interesse sein könnte.
Sie waren auf der Mir, Sie waren auf der ISS. Wie sehr hätte Sie eine Mondmission gereizt?
Ach, unglaublich. Also ich habe als Elfjähriger die Mondlandung miterlebt, damals von meinem Vater mitten in der Nacht geweckt worden. Wir sind dann zu den Nachbarn gegangen, die hatten schon einen Farbfernseher. Die ersten Bilder vom Mond waren noch schwarz-weiß, aber die ganze Dokumentation war ja damals schon in Farbe. Und also die Vorstellung, mit eigenen Füßen auf der Oberfläche eines anderen Himmelskörpers zu stehen, das fasziniert mich heute noch genauso wie damals. Und gut, ich bin immerhin ein paar Kilometer näher gekommen, habe es also nicht dahin geschafft, aber ich werde alles dran setzen, dass das vielleicht dann einige meiner jüngeren Kollegen, die also heute noch zur Internationalen Raumstation fliegen, vielleicht erleben werden. Ich bin ziemlich sicher, dass wir das in der zweiten Hälfte des nächsten Jahrzehnts erleben werden, dass Menschen dahin zurückkehren werden. Und ich hoffe sehr, dass da eine europäische Astronautin oder Astronaut mit dabei sein wird.
Sie haben Neil Armstrong getroffen. Wie war die Begegnung?
Ja, das war für mich ein ganz besonderes Erlebnis, denn ich hatte damals als Elfjähriger einen Brief an ihn geschrieben. Ich hatte ihn um so ein Missionsemblem gebeten. Der Brief hat ihn nie erreicht. Da ich mich aber verschrieben hatte und das meinem Vater gezeigt hatte, sagte er, nee, also du kannst nicht an den Neil Armstrong so einen Brief schicken, wo du dich verschrieben hast. Das schreibst du jetzt nochmal. Den anderen Brief hat er behalten. Und als ich an Bord der Mir-Station war, hatte meine Frau mit den Kollegen von der NASA darüber gesprochen. Und da sagte ich, da machen wir doch mal was. Hast du eine Kopie davon? Und dann haben die diese Kopie von dem Brief an das Büro von dem Neil Armstrong geschickt. Und ich habe dann, als das Shuttle angedockt hatte im November 1996, ein Fax von Neil Armstrong bekommen, wo er sich für den Brief bedankt hat und gesagt hat, das ist ja toll, dass es geklappt hat und alles Gute. Und habe dann vor einigen Jahren ihn auch mal persönlich treffen können. Und ich bin also von diesem Menschen wirklich fasziniert. Wenn man sich vorstellt, was der erlebt hat, und der ist so ein lieber, bescheidener Mensch geblieben. Das ist beeindruckend.
Ja, ist das schwierig, dann auch mit beiden Füßen auf dem Boden zu bleiben? Ich habe mal vor Jahren ein Buch gelesen von einem Journalisten, Andrew Smith. Ja. Der hatte die Astronauten der Apollo-Mission besucht und sagte dann so, na, da sind viele auch abgedriftet, esoterisch geworden. Fällt das einem Menschen vielleicht auch schwerer, wenn er die Welt von oben gesehen hat?
Ja, also ich kann mir das schon gut vorstellen, wenn man die Erde noch mal aus einer ganz anderen Perspektive, aus dieser Entfernung gesehen hat. Und die sind ja auch in relativ jungen Jahren, haben die diese Mission gemacht, kamen dann zurück und dann waren das die Mondastronauten. Und mit dieser Situation umzugehen, glaube ich, das war extrem schwierig. Was immer die auch machen wollten, das waren immer die diese Aura um sich hatten. Yeah. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht einigen von denen gar nicht so recht war. Die wollten einfach nach ihrer Rückkehr wieder in eine Art normales Leben zurück und manchen ist das halt nicht gelungen. Umso bewundernswerter ist es, dass bei dem Neil Armstrong, dass der da relativ normal geblieben ist. Ich habe den Buzz Aldrin auch einige Male treffen können. Hatte Gelegenheit, mal mit ihm ein Interview für ein Buch zu führen über den Mond. Das ist ja nun ein ganz anderer Typ. Das ist so ein richtiger Draufgänger. So.
Eigentlich der untypische Astronaut,
ja,
oder?
Ja, so gesehen schon. Und auch dieser Kontrast zu dem Neil Armstrong, da fragt man sich heute, Mensch, wie sind die beiden überhaupt miteinander ausgekommen?
Die ESA ist die kleine Schwester der NASA, heißt es. Heute Vormittag bei uns zu Gast Thomas Reiter, ehemaliger Astronaut. Sie lachen gerade, also damit gehen Sie nicht mit.
Nee, nicht ganz. Also wenn man das jetzt mal rein von den Budgets her betrachtet, dann liegen Sie da vielleicht gar nicht so falsch. Die NASA hat etwa ein Jahresbudget von 19 Milliarden Dollar. Das ist konstant geblieben, während andere Organisationen mit der neuen Regierung in den USA teilweise massive Kürzungen hinnehmen mussten. Das Jahresbudget der ESA liegt bei etwas mehr als einem Viertel, also bei 5,7 Milliarden pro Jahr. Und ich denke, das ist in Anbetracht der wirtschaftlichen, wissenschaftlichen, industriellen Leistungsfähigkeit, Bevölkerungszahlen in Europa, sind wir da in der Raumfahrt nicht gerade überrepräsentiert. Aber was wir dafür machen, denke ich, ist durchaus auf Augenhöhe.
Und haben Sie jetzt Befürchtungen, gerade auch aufgrund der neuen Regierung, dass es da vielleicht mit dem Motto America First, dass es da vielleicht Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit geben könnte?
Wir verfolgen natürlich momentan mit sehr großem Interesse, was sich in Amerika tut, bei der NASA, in der Raumfahrtindustrie dort, natürlich auf politischer Ebene. Ich kann Ihnen sagen, dass noch, da klopfe ich auch auf Holz, auf der Arbeitsebene alles wunderbar läuft. Also das ist noch unbeeinflusst.
Die Position wurde aber eben auch noch nicht besetzt, die neue bei der NASA?
Das ist richtig. Es ist noch kein Nachfolger als Direktor der NASA bestimmt worden. Der Vorgänger ist im Januar nach dem Regierungswechsel zurückgetreten. Das ist ein ganz normaler Prozess. Und jetzt warten natürlich alle drauf. Und insofern wissen wir jetzt natürlich nicht, ob es da eine Richtungsänderung bei dem Thema Exploration, astronautische Raumfahrt geben wird. Was sich leider schon rausgestellt hat, ist, dass es massive Kürzungen im Bereich des Themas Erdbeobachtung, also alles, was mit Klimaforschung zu tun hat, dass es da was gegeben hat. Der Bereich der Wissenschaftsmission ist dagegen gestärkt worden. Und da muss man halt jetzt mal abwarten, auch was so die Zusammenarbeit angeht. Wir wissen, Trump sagt America first, was industrielle Zusammenarbeit angeht. Und hier sind wir in einem Bereich, wo gerade die Raumfahrtindustrie auch sehr intensiv zusammenarbeitet. In Deutschland, in Europa wird das Servicemodul für die Orion-Kapsel gebaut, die dann 2019 zunächst unbemannt um den Mond fliegen soll. Also da achten wir jetzt natürlich sehr genau drauf, welche Auswirkungen das haben kann.
Wie ist denn die Zusammenarbeit mit Russland?
Auch da kann ich sagen, dass das sehr konstant und auf der Arbeitsebene unproblematisch läuft. Wir alle haben natürlich eine große Verantwortung für dieses riesige Projekt der Internationalen Raumstation, das ja 1995 begonnen hatte. Der Aufbau begann 1998. Seit dem Jahr 2000 ist sie permanent besetzt. Und auch da, alle Partner haben im vergangenen Jahr entschieden, den Betrieb bis mindestens 2024 fortzuführen. Die Frage ist natürlich, was kommt danach? Werden wir das nochmal verlängern? Rein technisch könnte die Station auch noch länger betrieben werden. Aber da wird jetzt die Frage sein, wie entwickelt sich das politisch? Wie wird das auch in Europa von unseren Mitgliedsländern bewertet? Und was kommt dann danach? Denn der Bedarf in dieser Umgebung, Forschung auch über das Jahr 2024 zu betreiben, der ist da.
Ich bin ein bisschen schockiert, wie kurz Sie dabei eigentlich nur denken bis 2024. Müsste man gerade nicht in dieser wissenschaftlichen Dimension auch die nächsten 50 oder 100 Jahre planen?
Sie haben vollkommen recht. Natürlich muss man immer zwei Dimensionen dabei betrachten. Natürlich machen wir auch eine Strategie, die wesentlich längerfristig ausgerichtet ist. Wir haben mit unseren Mitgliedstaaten 2014 eine Explorationsstrategie gewissermaßen erstellt und verabschiedet, die in der Tat viel weiter in die Zukunft schaut. Aber die programmatische Umsetzung, die, kann man sagen, läuft so in Zeiträumen von 5 bis 8 Jahren. Also insofern haben Sie mit Ihrer Frage natürlich vollkommen recht. Wir müssen eigentlich jetzt beginnen, schon die programmatische Planung für die Zeit über 2024 hinaus vorzubereiten. Und das tun wir auch. Also da sind wir mit unseren Mitgliedsländern, 22 an der Zahl in Europa, dabei und natürlich auch im Gespräch mit unseren internationalen Partnern. Denn Raumfahrt ist ein Bereich, in dem man ganz stark miteinander kooperiert.
Ein Leichtgewicht startet am Freitag ins All. Ein Satellit von Kourou mit einem ganz neuen Antrieb. Darüber wollen wir sprechen mit Thomas Reiter, der Astronaut mit der größten Erfahrung im All. 350 Tage waren Sie oben. Was ist das für ein Leichtgewicht, was der Freitag an den Start geht?
Ja, das Besondere bei diesem Telekommunikationssatelliten, Euter, er sogenannte elektrische Antriebe verwendet. Die haben zwei entscheidende Vorteile. Sie sind wesentlich leichter. Und damit kann man also entweder den Satelliten leichter bauen und muss dann weniger natürlich als Startgebühren zahlen. Oder man kann so viel Treibstoff mitnehmen, dass der dann wesentlich länger im geostationären Orbit betrieben werden kann. Und das ist so ein genereller Trend, der heute zu beobachten ist, dass man diese Satelliten, die auf der geostationären Umlaufbahn sind, das heißt, die also während sich die Erde in 24 Stunden einmal um ihre eigene Achse dreht, immer über dem gleichen Punkt, über dem Äquator bleiben. Und da müssen die natürlich dann immer genau ausgerichtet bleiben. Und dieses Ausrichten und die Relativbewegung zu diesem festen Punkt auf dem Äquator, diese Bewegung wird dann über diese elektrischen Antriebe gemacht. Und das braucht dann eben weniger Treibstoff als mit den konventionellen Satelliten vor. Da muss man dann immer Hydrazin und Stickstoff, Tetroxid teilweise da mitnehmen. Und da ist eben nur eine gewisse Menge dabei. Und wenn die verbraucht ist, dann muss der Satellit ausgemustert werden.
Ist denn dieser elektrische Antrieb auch vorstellbar für die nächste Mission April 2018 zur ISS?
Nee, das leider noch nicht. Aber in der Tat entwickelt man heute an sogenannten solarelektrischen Antrieben, die dann wesentlich größer sind und die vielleicht mal in Zukunft verwendet werden können, um beispielsweise auch größere Nutzlasten dann zum Mond oder zum Mars zu bringen. Das Problem bei diesen elektrischen Antrieben ist nämlich folgendes. Die haben zwar eine sehr hohe Effizienz, aber sie können nur relativ kleine Schübe erzeugen im Vergleich zu den chemischen Antrieben, von denen ich gerade gesprochen habe. Und da braucht man dann extrem große Solarpaneele, weil klar, man muss viel Strom haben, um dann diese...
Um die Kraft auszugleichen.
Dieses Arbeitsmedium, das ist meistens irgendein Edelgas, was dann ionisiert wird, um das zu beschleunigen. Also da arbeitet man dran, aber nächstes Jahr wird das definitiv noch nicht der Fall sein. Man kann damit rechnen, dass vielleicht so in der ersten Hälfte des nächsten Jahrzehnts man solche große solarelektrischen Antriebe dann tatsächlich erstmal in Erdnähe testet.
Wie sehr wird denn da überhaupt auch in Richtung Antrieb geforscht? Sind da andere Antriebe auch noch vorstellbar, wie beispielsweise Wasserstoff?
Naja, also generell kann man sagen, das Thema Antriebe ist natürlich ein ganz elementares Thema für die Erkundung des Weltraums. Ja. Bisher sind wir da mit einer Technologie unterwegs, die einfach auch chemische Verbrennung setzt. Und das ist halt, das hat seine Grenzen, seine physikalischen Grenzen. Es gibt in den USA eine Entwicklung von einem sogenannten magnetohydrodynamischen Triebwerk, wo also Gase so weit erhitzt werden, dass sie auch über Magnetfelder modelliert und auch beschleunigt werden können. Aber ich sag mal, wir sind noch weit, weit von irgendetwas Vergleichbarem wie so einem Warp-Antrieb entfernt. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass es hier auf der Erde natürlich momentan ganz großen Konkurrenzkampf bei den Trägerraketen gibt. Sie haben es gerade gesagt, am Freitag startet die Ariane 5. Das ist das europäische Arbeitspferd gewissermaßen. Extrem gute Statistik, mehr als 70 erfolgreiche Starts. Ich klopfe auch hier ein bisschen auf Holz, weil es scheint Routine zu sein, aber es ist immer, immer etwas ganz Besonderes. Da wirken Naturgewalten, um so einen Satellit hochzubringen. Mit den amerikanischen Firmen, die da jetzt gerade so Trägerraketen bauen, ist da ein enormer Konkurrenzkampf entstanden, um die Startkosten zu senken. Und wir wissen alle, ist einerseits eine große Herausforderung für die Industrie, aber Konkurrenz belebt das Geschäft.
Der Traum von so vielen Menschen, die Schwerelosigkeit einmal zu erleben. Der Tesla-Gründer Elon Musk, der will schon ab 2018 Flüge ins All anbieten mit recycelten Raketen. Kann das funktionieren?
Er hat ja bewiesen, dass das funktioniert. Also mit seiner Trägerrakete, der Falcon 9, hat das schon sehr gut geklappt. Er hat bereits etwas früher in diesem Jahr das erste Mal einen Satelliten mit so einer Unterstufe, die dann wiederverwendet wurde, erfolgreich in Orbit gebracht. Was jetzt aussteht in diesem Jahr, ist der Erstflug seiner nächsten Version, der Falcon 9 Heavy heißt die. Und diese Trägerrakete könnte dann theoretisch auch Nutzlasten zum Mond bringen. Da hatte er früher dieses Jahr schon angekündigt, er hätte da zwei zahlende Kunden, die dann bereit wären, Ende des nächsten Jahres, nicht des Jahrzehnts, Ende des nächsten Jahres, um Mond zu fliegen. Da muss ich sagen, ja, es hat er die Latte sehr hoch gelegt. Da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Ich drücke die Daumen, dass es klappt. Das belebt einfach das Geschäft weltweit.
Ja, wobei der Weltraumtourismus wahrscheinlich auch von Ihrer Seite gleichermaßen auch kritisch gesehen wird, oder?
Naja, also man muss einerseits natürlich das immer so ein bisschen unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit sehen. Auf der anderen Seite kann ich Ihnen sagen, ich würde mir wirklich wünschen, eher morgen als übermorgen, dass möglichst viele Menschen mal den Blick von dort außen auf unsere Erde richten können. Weil ich fest davon überzeugt bin, aus der Geschichte haben wir ja nicht viel gelernt, mal ganz ehrlich. Also bei all den Problemen, die heute bestehen, sehe ich nicht, dass man nun aus der Geschichte große Lehren gezogen hat und die dann auch umsetzt. Was helfen könnte, ist, wenn möglichst viele Menschen mal von außen auf unseren Planeten schauen und dann wirklich dieses Bewusstsein bekommen, diese kleine, zarte, blaue Kugel in der tiefen Schwärze des Weltraums, in dieser Unendlichkeit, das müssen wir erhalten. Und das ist doch schwer vorstellbar, warum es so schwierig ist, hier unten miteinander auszukommen.
Ja, das ist wahrscheinlich ein utopischer Wunsch, aber dennoch, in diesen Grenzbereich von 100 Kilometern soll man da ja reinkommen können. Erlebt man dann auch die Schwerelosigkeit?
Ja, es gibt ja erste Firmen, die sowas planen, Virgin Galactic, die also dann Flüge anbieten an die Grenze des Weltraums in der Höhe von 100 Kilometern. Da kann man dann so für etwa 6 Minuten Schwerelosigkeit erleben. Auf der Erde kann man das in Parabelflügen für etwa 25 Sekunden erleben. Das ist authentisch. Das fühlt sich genauso an, hört dann eben nur nach dieser kurzen Zeit auf. Also das wäre dann so ein erster Zwischenschritt.
Es gibt ja manchmal auch von der Filmindustrie Versuche. Vor einigen Jahren erschien Gravity mit Sandra Bullock, die dann eben auch in einer Außenbordmission, Sie haben ja auch eine Außenbordmission gemacht, dann wirklich ein Drama erlebt hat. Wie realistisch sind solche Filme?
Ja, also ich kann Ihnen sagen, dass die Darstellung von Außenbordeinsätzen sehr, sehr gut gelungen ist. Also besser kann man das, glaube ich, auf der Erde nicht hinbekommen. Klar, als Fachmann sieht man da natürlich dann auch kleine technische Dinge, die so nicht funktionieren. Was einen natürlich als Raumfahrer, das ist, dass man da die Raumstation explodieren sieht. Es wundert mich, dass Sie nicht den George Clooney genannt haben.
Na, ich fand die Aufgabe von Sandra Bullock viel reizvoller. Ist doch das Spannendere, oder?
Ja, die hat.
Der war doch da eine Randerscheinung.
Ja, das ist richtig. Der hat ihr dann am Ende eine Reise gegeben. Und das ist übrigens so ein Punkt. Am Ende, sie ist dann ja in dieser russischen Kapsel und muss dann in diese chinesische Kapsel kommen, die ein paar Kilometer vor ihr fliegt. Und da kann ich Ihnen verraten, das würde so mit der Orbitmechanik nicht funktionieren. Weil wenn sie da Gas geben und etwas erreichen wollen, was vor Ihnen ist, so wie auf der Autobahn, ich muss das Auto, was da vor mir fliegt, dann haben Sie genau das Gegenteil. Bewegen Sie sich nach oben und weiter nach hinten. Also das ist so ein bisschen nicht so intuitiv.
Gut, wenn man da die Illusion noch hat. Sie können uns einen Tipp vielleicht noch mitgeben, weil ISS kann man gerade auch wieder gucken. Was gibt es da für Möglichkeiten? Wie kann man die Zeiten und so gut rauskriegen?
Also es gibt eine ganze Menge Apps für alle möglichen Systeme, Apple, Android, mit der Sie die Überflugzeiten sich anschauen können. Sie können im Internet sich die Überflugzeiten anschauen, wo Sie einfach Ihre Position eingeben und dann auf die Sekunde genau gezeigt bekommen, wann die ISS über den Horizont kommt. Und es ist nach dem Mond das hellste Objekt, was über den Himmel fliegt. Achtung, wenn es blinkt, ist es ein Flugzeug.
Okay, nicht blinkend. Ich habe immer Astroviewer genommen. Die Seite, geht die?
Ja, die ist sehr gut geeignet. Auch bei der ESA gibt es eine entsprechende Seite, die Überflugzeiten anzeigt.
Vielen lieben Dank, dass Sie heute hier waren, Thomas Reiter.
Sehr gerne.
Eins gehört. SWR.